Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir haben den Predigttext gerade eben in der Lesung schon gehört. Die Geschichte von dem anvertrauten Geld oder den anvertrauten Talenten. Jesus erzählt diese Geschichte kurz vor seiner Kreuzigung. Bei Matthäus steht sie im Zusammenhang der letzten Rede, der letzten großen Rede von Jesus. Matthäus hat in seinem Evangelium ja 5 große Reden von Jesus überliefert. Die erste ist zum Beispiel die Bergpredigt. Die haben wir gerade in der Bibelstunde viele, viele Monate lang uns angeschaut. Und die letzte große Rede ist Kapitel 23 bis Kapitel 25 über die Pharisäer und Schriftgelehrten und dann so Worte über die Endzeit. Das Kapitel 25 ist besonders prägnant, da stehen 3 ganz große Gleichnisse. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, dann das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, dem wir uns heute beschäftigen, und danach kommt noch die große Geschichte vom Weltgericht. Jesus will seinen Jüngern mitgeben, was zählt, was auch am Ende wichtig ist. Und Jesus greift wie so oft auf ganz alltägliche Begebenheiten zurück. Bei den 10 Jungfrauen ist es einfach die Szene einer Hochzeitsvorbereitung. Und hier, heute, ist es eine Szene aus der Arbeitswelt, der Geschäftswelt. Ein Chef bereitet sich auf eine Dienstreise vor, einen Auslandsaufenthalt, und gibt 3 seiner Mitarbeitern unterschiedliche Aufgaben. Er vertraut ihnen etwas von seinem Vermögen an, damit sie in seiner Abwesenheit damit arbeiten. Der eine bekommt 5 Talente, der andere 3 Talente, der andere 1 Talent. Ein Talent, oder manchmal auch steht auch ein Zentner oder ein Pfund, ist eine ganz große Geldmenge. Und nun geht's los. Der Chef geht und die Mitarbeiter arbeiten. Die ersten beiden sind fleißig und engagiert und verdoppeln ihren Anteil. Der dritte vergräbt seinen Anteil, bleibt untätig. Nach langer Zeit kommt irgendwann der Chef wieder. Und jetzt muss jeder Mitarbeiter Rechenschaft abgeben, quasi einen Geschäftsbericht vorlegen. Die ersten beiden werden gelobt. Ihr habt euch gut engagiert, sehr gut. Ihr seid tolle und engagierte Mitarbeiter. Und der dritte erklärt, wie er vor Angst gelähmt war und sich nicht getraut hat, irgendwas zu investieren. Und hier sagt der Chef: Du bist ein nutzloser Mitarbeiter, und er wird gefeuert. Ich möchte 3 Beobachtungen zu dieser Geschichte machen. Das erste: Gott begabt unterschiedlich. Also die Talente oder die Geldsummen stehen in diesem Gleichnis für Gaben, für Ressourcen, die wir bekommen. Das Wort Talent im Deutschen ist so schön, weil es das eben auch widerspiegelt. Ein Talent, eine Gabe. Ganz am Anfang dieser Geschichte steht diese Beobachtung: Gott schenkt jedem Gaben und Fähigkeiten. Zeit, Geld, Gesundheit, Kraft. Lasst uns kurz innehalten und überlegen. Du hast von Gott viel geschenkt bekommen. Von Geburt an eine einzigartige Persönlichkeit, ein Charakter, der sich entfalten kann. Du bist begabt. Wäre spannend zusammenzutragen, was hier jeder kann. Wir haben ja manchmal dieses Gabenseminar. Vielleicht kannst du Menschen trösten. Vielleicht kannst du gut kochen. Vielleicht kannst du Musik machen oder singen. Andere ermutigen, Dinge erklären. Vielleicht hast du viel Geduld oder viel Zeit oder viel Geld. Was für ein Geschenk. Schau dich um. Jeder, den wir hier sehen, hat etwas geschenkt bekommen von Gott. Genau genommen, von dieser Geschichte her kommend, schenkt Gott die Gaben gar nicht, sondern er vertraut sie uns an. Das ist ein Unterschied. Er gibt uns das und sagt: Handel damit, bis ich wiederkomme. Und das ist spannend. Wir denken ja manchmal, das gehört alles uns. Wir denken ja manchmal, mein Körper gehört mir, mein Geld gehört mir, meine Gaben gehören mir. Das ist aber nicht christlich. Die Bibel sagt, Gott vertraut uns all das an und wir sind Mitarbeiter am Reich Gottes und sollen diese Dinge zum Guten einsetzen. Der Chef vertraut uns das an, damit wir bis zu seiner Rückkehr uns ja gut damit handeln, gut und sinnvoll investieren. Lass uns mal überlegen, das Geld, das auf deinem Konto ist, gehört gar nicht dir. Es ist nicht für dein Vergnügen oder deinen Luxus gedacht, sondern damit du es ins Reich Gottes investierst. Das heißt nicht, dass man auch was Schönes sich selber damit kaufen kann oder sich was gönnen darf. Deine Zeit und deine Kraft, dein Singen und dein Reden, dein Organisieren und dein Zuhören, das, was du gut kannst, ist nicht nur dazu da, dass es dir gut geht, sondern Gott vertraut es dir an, damit du es investierst im Reich Gottes, zum Wohl der Menschen, zur Ehre Gottes. Gott begabt, er beauftragt, er vertraut an. Aber, und das fällt in diesem Gleichnis eben auch auf, Gott gibt nicht gleich viel. Der eine Mitarbeiter bekommt 5, der andere nur 2 und der dritte nur 1 Talent. Gott gibt einigen Menschen nur wenig. Und das fällt uns immer wieder auf, wenn wir uns umschauen. Die einen scheinen sehr begabt, haben ganz viel Gutes abbekommen. Andere sind so durchschnittlich unterwegs und wieder andere sind wenig. Die einen haben viel Kraft und viel Freude und viel Hoffnung und viele Fähigkeiten und andere haben wenig Kraft, wenig Gesundheit, wenig Freude, wenig Fähigkeiten. Andere sind so Durchschnittstypen, die so mittel sind. Und das ist irgendwie sperrig. Das ist irgendwie auch ungerecht. Dabei ist es eigentlich nicht ungerecht, sondern einfach nur ungleich. Und diese Ungleichheit beschäftigt uns sehr. Wir sehen Menschen, die schön singen können und denken, Mensch, ich kann das nicht. Wir erleben Menschen, die unermüdlich im Einsatz sind und wir denken, ich habe nicht die Kraft, ich kann es nicht. Und ich denke, ich schaffe es nicht. Jemand kann toll reden und ich denke, ich schaffe es nicht. Und umgedreht, jemand kann was Tolles und guckt auf die anderen herab und sagt, tja, warum strengt der sich denn nicht so an? Warum handelt Gott so? Warum gibt Gott unterschiedlich? Ich glaube, der Hauptgrund ist, Gott liebt die Vielfalt. Gott ist kreativ und er liebt die Verschiedenheit. Wir Menschen mögen alles eher gleich. Ich habe das schon mal erzählt, aber ich mag es trotzdem. Jemand hat mal gesagt, wenn Menschen Eis gefrieren, machen wir Eiswürfel. Schön, zack, zack, ordentlich, sauber, gleichmäßig. Wenn Gott Eis gefriert, macht er Schneeflocken. Keine wie die andere, einzigartig, winzige, hochkomplexe Kunstwerke, wunderschön anzusehen. Je näher man dran geht unter dem Mikroskop, so je schöner. Wahnsinn, was für einen, wenn Schnee fällt, wie viele tausende Millionen Kunstwerke. Gott liebt die Vielfalt. Gott freut sich daran, dass alles anders ist. Und ich glaube, das ist ein Grund, weshalb wir anders sind. Weshalb es unterschiedlich begabte Menschen gibt. Die Umstände unseres Lebens sind unterschiedlich. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen, gibt uns unterschiedliche Bedingungen, weil er unterschiedliche Menschen haben möchte. Es ist wie so ein Puzzle. Wie langweilig wäre das, wenn man ein 1000er Puzzle hätte und alle Teile wären gleich. Vielleicht möchte Gott, dass wir merken, wie schön es ist, sich zu ergänzen. Wie gut es ist, den anderen zu helfen. Wie schön es ist, geholfen zu werden. Und aus dieser Unterschiedlichkeit kann im besten Fall Segen fließen, so wünscht sich das Gott. Oft tut es das leider nicht, weil wir es nicht zum Segen wenden, sondern uns das Leben schwer machen. Also Gott begabt unterschiedlich. Das Zweite, Gott fordert Rechenschaft, auch über wenig. Der Chef zieht in ein fernes Land. Er ist nicht zu sehen und auch nicht zu spüren. Heute gäbe es vielleicht Anrufe oder Videokonferenzen. Na, wie läuft's bei euch? Kommt ihr klar? Davon hören wir in dieser Geschichte nichts. Die Mitarbeiter scheinen auf sich alleine gestellt. 2 von ihnen arbeiten fleißig. Einer hat Angst und vergräbt seine Gabe. Und nach langer Zeit kommt der Chef wieder. Und jetzt ist es Zeit für den Geschäftsbericht. Alle drei Mitarbeiter müssen Bericht ablegen. Ihr Lieben, das ist ein Gedanke, der in der Bibel immer wieder vorkommt. Zum Beispiel 2. Korinther 5. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Wir müssen alle irgendwann Geschäftsbericht ablegen. Gott hat uns viel anvertraut. Im Moment ist Jesus im Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, er ist quasi außer Landes, nicht sichtbar. Und wir haben manchmal das Gefühl, der Chef ist weg, wir können machen, was wir wollen. Das ist aber ein Trugschluss. Jesus kommt wieder. Wir haben es im Glaubensbekenntnis eben bekannt. Er kommt wieder und dann ist irgendwann Zeit für den Geschäftsbericht. Wir denken vielleicht manchmal, ach ja, es geht nur um die großen, wichtigen Leute, die Geschäftsbericht ablegen müssen. Die Politiker, Putin zum Beispiel, der von seinem Schreibtisch aus ja, Völker gegeneinander antreten lässt. Was für ein Leid, was für ein Elend geschieht in dieser Welt, weil ein paar Mächtige sich bereichern wollen. Und wir wünschen und beten, bitten, Herr, richte du, lass ihn nicht davonkommen. Aber wenn es an uns geht, denken wir, ach, ich bin doch nur ein kleiner Christ hier in der Kirchengemeinde in Halle, ich muss doch keine Rechenschaft geben. Doch, alles wird aufgedeckt. Noch eine andere Stelle. Jesus sagt, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Auch ich als Pastor. Und Gott wird fragen, ich habe dir so viel gegeben, ich habe dir Geld gegeben, eine Familie anvertraut, Kraft und Zeit. Du bist in Deutschland aufgewachsen, einem reichen, wohlhabenden Land. Was hast du damit gemacht? Ich glaube nicht, dass es hier darum geht, Angst zu schüren. Ich weiß nicht, vielleicht wird irgendjemandem gerade etwas unwohl. Hier geht es nicht um Angst oder Druck. Genauso wenig wie der Chef seine Mitarbeiter verängstigen will. Es ist einfach eine Aufklärung über die Verhältnisse, eine Information über die Situation, über den Auftrag. Wir sind nicht selber Gott, sondern wir sind seine Mitarbeiter, genau genommen seine Geschöpfe. Gott ist der Chef, er ist der Herr. Wir haben uns nicht selber geschaffen und unsere Gaben uns nicht selber gegeben. Wir haben sie empfangen. Keiner von uns kann das machen. Wir müssen es empfangen. Und derjenige, der gibt, der schafft, steckt den Rahmen. Er legt die Bedingungen fest, den Sinn und den Zweck. Und Gott ist ja kein Spaßverderber. Er hat uns so geschaffen, dass nichts erfüllender ist, als wenn wir unsere Gaben für andere einsetzen. Ach, es ist manchmal anstrengend, ja. Und es ist eben nicht erfüllend, die Gaben nur für sich selber zu nutzen, auch wenn uns der Teufel das immer wieder einredet. Wenn das eine der Lebenslügen ist, die kursiert, dass diese Sätze, mein Bauch gehört mir, mein Geld gehört mir, mein Leben gehört mir, dass das der Weg zum Glück ist. Nein, ist es nicht. Es ist der Weg in die Einsamkeit und ins Unglück. Die Gaben für andere einzusetzen, zu verschenken, zu dienen, das macht glücklich. Und darüber wird Gott Rechenschaft fordern, von dir und von mir. Und das soll uns wachsam machen. Und genau das ist das, was Jesus mit diesem Gleichnis seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Seid wachsam, wenn ich weg bin. Lebt nicht so, als ob ihr machen könnt, was ihr wollt. Noch ein letzter Gedanke. Letztlich zählt die Treue. Der Chef lässt die drei Männer zu sich rufen. Sie kommen und präsentieren ihre Gaben. Der eine hat 5 Talente bekommen und stolz präsentiert er 5 weitere. Er hat seinen Anteil verdoppelt. Der zweite hat 2 Talente bekommen und verdoppelt seinen Anteil auch. Stolz zeigt er seine 2 Talente vor. Vielleicht schielt er aber auch etwas neidisch auf den, der 5 dazu bekommen hat. Kommt sich etwas schlechter vor. Und wir alle bewundern den, der 5 Talente dazu bekommen hat und denken, er ist der Gewinner. Der Chef hebt ihn hervor und sagt, du bist der Mitarbeiter des Jahres. Blumenstrauß, Foto, Zeitung. Der andere hat nur 2 Talente dazu bekommen. Naja. Es ist auffallend bei dem Gleichnis, dass der Wortlaut des Lobes bei beiden Mitarbeitern komplett identisch ist. Der, der 5 bekommen hat und der, der 2 bekommen hat. Bei beiden heißt es, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Also daran erkennen wir, die Menge ist Jesus gar nicht so wichtig, sondern dass beide treu gewesen sind mit dem, was Gott ihnen anvertraut hat. Jesus schaut nicht so sehr auf die Quantität dessen, was wir schaffen. Und er weiß, beide sind ja unterschiedlich ins Rennen gestartet. Auch wir starten alle unterschiedlich in unser Leben. Für Jesus zählt nicht die äußere Menge, sondern die Treue, das Engagement, der Einsatz, die Hingabe. Und das ist so wichtig für uns, denn Ungleichheit und die Zahlen machen uns oft so zu schaffen. Ich höre von anderen Pastoren und höre, was, wie viele Menschen da in die Kirche gehen und denke, oh, denke, wie viele Menschen da zum Glauben kommen. Ich lese Biografien und staune und denke, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Vielleicht geht es euch ähnlich. Ihr hört von anderen, die sich einsetzen und am Tisch am Alpha-Kurs sind die Gespräche so intensiv, das schaffe ich nicht. Oder jemand ist so viel fleißiger, ist in 5 Gruppen Mitarbeiter und ich bin nur in einer Gruppe Mitarbeiter. Und ich denke, das schaffe ich nicht. Aber darum geht es Jesus nicht. Er misst uns nicht nach allgemeinen Maßstäben, sondern er misst uns danach, wie wir mit unseren Talenten, mit unserer Situation umgegangen sind. Ob wir treu gewesen sind, auf Gott vertrauend, nicht anmaßend und nicht ängstlich. Und dabei bildet der dritte Mitarbeiter hier die Negativfolie. Nicht, weil er nur ein Talent bekommen hat, das hätte nichts zu bedeuten gehabt, aber weil er sich von seiner Angst hat leiten lassen. Er hat nichts gewagt, er hat nichts gewonnen. Vielleicht war er sogar faul, in jedem Fall ängstlich. Er hat sich nicht vom Vertrauen und der Treue zu seinem Chef leiten lassen, sondern von der Angst vor Fehlern. Vielleicht war es auch nur eine Ausrede, um faul auf dem Sofa zu liegen. Wir wissen es ja nicht. Gott möchte, dass wir unsere Gaben einsetzen und ihm vertrauen. Auch wenn wir Fehler machen, auch wenn es Rückschläge gibt, auch wenn wir nicht so viel schaffen wie unser Nachbar, egal. Gott möchte, dass wir mutig und engagiert das einbringen, was er uns schenkt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Der größte Fehler ist nichts tun. Angst haben. Dabei misst Gott uns nicht nach den Gaben der anderen, sondern nach dem, was du geschenkt bekommst. Gibt ja diesen schönen Satz, Gott fragt mich am Ende meines Lebens nicht, ob ich ein guter Mose gewesen bin oder ein guter Dietrich Bonhoeffer oder ein guter Bernd Eimterbäumer, sondern er fragt mich am Ende meines Lebens, ob ich ein guter Nikolai Hamilton gewesen bin, mit meinen Gaben gut umgegangen. Und er lässt uns dabei nicht allein, wie der Chef in der Geschichte, sondern er sendet uns seinen Geist, der uns hilft und uns Kraft und Mut gibt und die Augen öffnet über das, was dran ist und was wir können. Vielleicht regt uns diese Geschichte wieder neu an, zu schauen, was hat Gott mir anvertraut? Wie kann ich das für ihn einsetzen? Vielleicht bin ich bequem geworden, auch vielleicht ängstlich, zu ängstlich. Es regt mich an, wieder mich neu einzusetzen, ein treuer Mitarbeiter zu sein, um das auch am Ende zu hören. Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Wir können um den Heiligen Geist bitten, der uns hilft dabei. Wir sind ja nicht allein. Gott schenkt uns viel, er will Rechenschaft fordern. Und es geht letztlich aber um die Treue, nicht um die Zahlen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.